So, wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät bin heute dran. Außerdem tut mir leid, ich muss mich herzlich entschuldigen. Die Transkriptionsübungen habe ich viel zu spät freigeschaltet. Letzte Woche habe ich noch damit gespaßt, dann ist es mir natürlich wirklich so passiert, dass ich vollkommen vergessen habe. Trotzdem einzelne von Ihnen Wehklagen gesendet, aber habe ich dann auch erst spät reagiert, also seit Sonntag erst. Diejenigen von Ihnen, denen das gefehlt hat, bitte um Entschuldigung. Ich habe jetzt gleich auch alle freigeschaltet, damit das nicht noch einmal vorkommt. Gut, ansonsten möchte ich Sie noch zu Beginn darauf aufmerksam machen, nächste Woche findet keine Lehrveranstaltung statt, muss entfallen, also erst wieder in 2 Wochen. Ich werde das dann aber auch auf die Homepage und auf das Instituts-Homepage stellen. Da wird auch ein Zettel kleben für die, die es vergessen haben, aber wenn Sie es vermeiden wollen, dass Sie umsonst herkommen, ist das auch keine schlechte Idee. Gut, wir gehen also, nachdem wir vielleicht kurzer Rückblick, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir sind voll hinein in die einzelnen Termini. Wir haben uns also erste Schritte erlaubt in den Tiergarten der wilden griechischen Worte. Wir haben sie ein bisschen auf Herz und Nieren überprüft. Wir haben versucht, da in den Käfig zu gelangen, das ein oder andere Tier vielleicht sogar schon ein bisschen zu streicheln. Ich denke, aus der Nähe fühlen sie sich alle nicht so wild an wie aus der Ferne. Wir werden diesen Kurs beibehalten. Wir schauen uns ein Tier nach dem anderen an. Letztes Mal war es eben die Philosophie. Dann haben wir Aesthesis, Aletheia, also die Wahrnehmung Aesthesis, Aletheia, die Wahrheit und Gnosis, die Erkenntnis. Das war das, was wir letzte Stunde uns angesehen haben. Heute geht es auf diesem Pfade, wie gesagt, weiter und wir werden uns mit der Dialektike beschäftigen. Also der das Wort Dialektik kommt davon. Wir werden uns mit dem Wort Doxa beschäftigen, das man eigentlich nicht mehr heute kennt in unserem umgangssprachlichen Bereich. Mit dem Wort Theoria, das Sie alle schon in irgendeiner Form einordnen können. Theoria, dann das Wort Logos. Das klingt zwar etwas fern, aber wenn Sie an Worte wie Logik denken, dann sind wir sofort mittendrin. Logos wird uns heute beschäftigen. Der Nous, das ist etwas, das aus dem alltäglichen Sprachgebrauch ganz verschwunden ist. Der Nous, der Geist auf Deutsch. Und der letzte Begriff für heute sollte dann sein Skepsis. Das Wort gibt es als Fremdwort. Sie können alle damit etwas anfangen. Ich hoffe, Sie stehen der Lehrveranstaltung nicht mit allzu großer Skepsis gegenüber. Wir machen auf jeden Fall heute zunächst, wie letztes Mal, auch Transkriptionsübungen. Also,
ich hätte da noch eine Frage.
Ja, bitteschön.
Ich habe irgendwie den Unterschied zwischen Omikron und Omega. In Kleinbuchstaben, beim O steht immer ein Stricherl oben. Und wie weiß ich dann, was ist?
Okay, ich habe jetzt die Frage noch nicht ganz verstanden, aber ich habe auch durchgehalten. Griechisch Omikron, Griechisch Omega. Transkription, Omikron, Transkription, Omega.
Ja, genau.
Wo ist das Problem?
Und wenn ich von Lateinisch in Griechisch übersetze, wie weiß ich das?
Wenn im Lateinischen, wir sind da im Lateinischen, zweite Zeile, wenn da nichts drüber steht, dann ist es ein kurzes.
Ja.
Wenn da was drüber steht, im konkreten Fall ein Längungszeichen, dann ist es ein langes, ein Omega.
Ja, aber jetzt ist also bei Omikron ein Stricherl und bei Omega 1, im Griechischen.
Ja, im Griechischen ist hier, da ist kein Stricherl, da ist jetzt auch kein Stricherl, oder? Oder Sie meinen das aus dem Buch?
Darf ich mal fragen? Da ist eines und da ist eines.
Ja, das aus dem Buch. Im Buch ist es so, dass wir haben das besprochen, wie wir die Buchstaben durchgesprochen haben, dass hier ein Kürzungszeichen steht, bei den lateinischen Buchstaben. Auf das wollen wir aber verzichten. Ja, Sie können das drüber malen, dieses Bachel oder wie sagt man zu sowas? Keine Ahnung. Das ist so ein Kürzungszeichen anzeigen. Das ist ein Längungszeichen. Dann ist es Omega. Und wenn das Längungszeichen nicht steht oder wenn so ein Kürzungszeichen steht, ist es Omikron. Gibt es sonst eine Frage? Gut, wenn nicht, dann gehen wir in die Transkriptionsübung Nummer 2. Der ursprüngliche Gedanke, dass ich schrittweise freischalte, war ganz einfach, dass Sie genau wissen, was als nächstes dran ist, sozusagen. aber ich denke, Sie werden den Überblick auch so nicht verlieren. Transkriptionsübungen Nummer 2. Wir haben jetzt immer nur eine Spalte, das sollte ein bisschen leichter zu bewerkstelligen sein. Wir werden das ein bisschen vergrößern vielleicht. So. Können Sie das ganz hinten lesen? Ja. Gut, okay, fein. Dann fangen wir an. Erstes Wort. Ich schreibe jetzt immer nur die transkribierte Form hin, damit wir ein bisschen geschwinder sind. Ja? Beginn mit einem Phi, also PH. Dann Y, Sigma, Jota, Sigma. Physis. Das Wort Physis werden wir uns noch genauer ansehen. Die Physik kommt davon. Auf Deutsch Natur. Nächstes, Delta, Omikron, Sigma, Jota, Sigma. Dosis. Dosis gibt es im Deutschen auch. Im Deutschen sagen wir gerne Dosis. Wenn Sie Ihre Gelehrsamkeit zeigen wollen zu Hause, dann sagen Sie von jetzt ab Dosis. Das wäre das korrekte Griechisch. Also ein kurzes, ein Omikron, und Dosis bedeutet einfach die Gabe, wörtlich, kommt vom Verb Didomi, geben, Dosis die Gabe. Drittens, Epsilon, Sie sehen daneben den Spiritus Lenis, also nicht behaucht, wir machen einfach ein Epsilon, dann Pi Jota, also Pi, dann Lambda, das ist ein bisschen ein schwierigeres Wort, Lambda, Eta, ein E mit einer Längung drüber, Psi, PS, Jota, Alpha, Epilepsia, Epilepsia. Das ist das griechische Wort, im Deutschen als Fremdwort bekannt, Epilepsie. Das heißt wörtlich, Epi ist ein Vorwort, zu, an, bei, und Lepsia kommt von Lambano, das Verb heißt nehmen, Lepsis ist die Name sozusagen, also Epilepsia ist die Einnahme, aber im Sinn von Ergriffenheit, etwas nimmt mich ein, in dem Fall aber etwas Negatives, ein Dämon nimmt über mich Gewalt sozusagen, das war ja die antike Vorstellung für Epilepsie, dass ich auf den Boden falle, mich in Krämpfen winde, weil ich die Kontrolle über mich verliere, weil ein Dämon über mich Kontrolle genommen hat, Epilepsia. Dann viertens, Sigma Y, Mu, Epsilon, Tau, Rho, Jota, Alpha. Symmetria, Symmetria, kurzes Epsilon, und das Rho, das als lateinisches, also das sind Griechischen ausschaut wie P und im Lateinischen dann aber ein R ist, das haben wir schon öfters gesehen. Symmetria, Metron ist das Maß, Metria die Messung oder auch das Maß und Symmetria zusammen, zusammen werden wir uns auch nochmal anschauen, was Syn heißt. Das Zusammenmaß ist die Symmetrie, dass also etwas gut zusammenpasst. Ja, oder im selben Maß sozusagen links und rechts sich darstellt, die Symmetria. Fünftens, ein bisschen ein längeres Wort, wir haben ein Rho, Achtung, schaut aus wie ein P, ist aber ein griechisches Rho, und hat daneben ein Spiritus Asper, ist also behaucht. Wir wissen bei Hauchzeichen, wenn Sie vor einem Spiritus Asper, beim starken Hauch, wenn das vor dem Vokal steht, dann muss man das transkribieren durch ein H am Beginn. Beim Rho ist es allerdings so, dass das H nicht davor rutscht, ja, also es steht nicht hier da vorne, davor, sondern dahinter. Ja, Rho ist auch kein Vokal, das ist eine zweifache Ausnahme, das ist der einzige Konsonant, der mit Spiritus konstruieren kann, und zum anderen das H hinter dem Buchstaben zu stellen. Das bekannteste Fremdwort diesbezüglich ist Rhythmus, da können Sie es vielleicht merken. Bei Rhythmus schreibt man ja auch das H hinter das R. Dann Omikron, Delta, Omikron, Delta, Epsilon, Nü, Delta, Rho, Omikron, Nü. Rhododendron. Rhododendron. Ja, sonst glaube ich, sind da keine Schwierigkeiten mehr drinnen, keine großen. Das besteht aus zwei Teilen, das Wort. Dendron ist das bekanntere Wort. Das ist der Baum. Dendron ist der Baum. Bitte, ja. Die Overhead-Klappe, ja, gerne. Rhododendron, der Dendron ist der Baum. Dendron, Sie kennen es von Dendriten in der Biologie, hat das einmal eine Rolle gespielt, baumartiger Wuchs von Pflanzen oder ähnlichem. Und Rhodos ist wörtlich die Rose, Rhododendron ist der Rosenbaum. Ja. Diese antike Rose, diese griechische Rose wird heute, glaube ich, Hibiskus genannt. Also da hat sich die Bedeutung ein bisschen verschoben, ist also nicht die Rose, die wir als Rose kennen, sondern eine antike Rose, Hibiskus, und dieser Baum blüht eben in einer Form, die erinnert an diesen Hibiskus, deswegen heißt der Baum Rosenbaum. So, dann nächstes, Alpha, Iota, Sigma, Theta, langes E, Theta, Sigma, Jota Sigma. Eisthesis. Eisthesis. Weiß jemand, was das heißt? Bitte?
Es ist Eistee.
Wie? Die Wahrnehmung, ja genau. Ich wollte nur überprüfen, ob jemand aufpasst. Weil das haben wir letzte Stunde besprochen. Aber Sie wissen das alle. Sie schauen so ernst. Okay. Gut. Also Eisthesis ist die Sinneswahrnehmung. Nächstes, Alpha, Phi, Alpha, Sigma, Jota, Alpha. Aphasia, bei den Kleinbuchstaben kommen jetzt, kommt das Spiritus über dem Alpha zu stehen, also nicht neben dem Großbuchstaben, sondern darüber, Spiritus Lenis, also keine Behauchung. Und die Betonung müssen wir bei den Kleinbuchstaben auch beachten, über dem Jota, Aphasia. Wörtlich die Wortlosigkeit, der Sprachverlust, die Sprachlosigkeit. Femi heißt sprechen, Phasis ist eigentlich die Rede, Aphasia, die Sprachlosigkeit. Dann als nächstes Nummer 8, Gamma, Rho, Alpha, Mü, Mü, Alpha, Tau, Jota, Kappa, Eta. Grammatike. Wir haben die Betonung wieder über dem Eta hinten. Grammatike. Das deutsche Wort Grammatik kommt natürlich davor. Gramma ist wörtlich der Buchstabe. Das Gramm kommt auch davon, die Bezeichnung für das Gewicht. Und ergänzen muss man sich in dem Fall noch das griechische Wort Techne, Grammatike, Techne. Techne heißt Kunstfertigkeit oder auch Wissenschaft. Also Techne hat jetzt nichts zunächst zu tun mit dem, was wir unter Technik verstehen. Das muss also jetzt nicht naturwissenschaftliche Technik sein, sondern Techne heißt einfach, dass ich etwas beherrsche. Ähnlich wie Sophia eigentlich, wir hatten das den Begriff. Und Grammatike, Techne ist die Kunstfertigkeit in Bezug auf die Buchstaben. Das heißt sozusagen das Wort Grammatik. Nächster Begriff, Sigma, Kappa, Epsilon, Psi, Jota, Sigma. Skepsis, wenn wir uns heute genau beschäftigen damit, Skepsis heißt zunächst einmal Betrachtung. Nächstes, Nummer 10, Jota, Delta, Epsilon, Alpha. IDA. IDA. Bitte.
Ist es denn einfach so, dass das Sigma vorne und hinten anders geschrieben wurde?
Das haben wir jetzt schon öfters behandelt. Es ist genau so, dass das Sigma am Wortanfang oder Wortmitte anders ausschaut als am Ende des Wortes. Also das Wort Anfangs-Sigma schaut so aus, Wortanfang oder Wortmitte, das Schluss-Sigma schaut so aus und das wäre die Grundlinie sozusagen. Ja. Gut, Nummer 11. Ja, IDEA heißt natürlich auf Deutsch, was heißt IDEA auf Deutsch? Irgendein Vorschlag?
Idee.
Danke, ja, ist jetzt zu primitiv, oder? Zu primitiv. Aber das ist natürlich auch nicht uninteressant, wenn man sich grundsätzlich für sowas begeistern kann. Das deutsche Wort Idee ist ein griechisches Wort. Wir werden das auch noch ganz genau uns anschauen, ist ein wichtiges Wort in der Philosophie. Idee ist ein griechisches Fremdwort. Dann haben wir Nummer 11. Pi, Omikron, Jota, Eta, Mu, Alpha. Betonung auf natürlich auf dem Jota. Poiema. Poiema. Was heißt das auf Deutsch? Gibt es einen Vorschlag? Sagt es, bitte.
Wie?
Was haben Sie gesagt? Ja. Gedicht? Ja, richtig. Treffer. Das Poem. Ja? Poem auf Englisch. In England, also im Englischen ist es auch wieder ein griechisches Fremdwort. Poem. Der Poietes, der Poet. Es kommt vom griechischen Wort das Verb dazu. Das ist ein sehr wichtiges Wort. Poieo. Poieo, da stelle ich gleich drei Vokale nebeneinander. Poieo, ich mache. Der Poetes, der Poet, ist eigentlich der Macher. Ja, aber jetzt weniger im Sinn von Checker, sondern im Sinn von der Verfertiger von Gedichten. Der Gedichtemacher ist eigentlich das Gegenteil von Checker. Okay, Poema heißt wörtlich das Gemachte eigentlich. Ja. Ist aber eine gute Frage, wann das eigentlich als Bezeichnung für Gedicht dann auftritt. Aber schon relativ früh. Nächstes, Delta, Eta, Gamma, Omega, Gamma, Epsilon, Omega. Demagogeu. Demagogeu. Da stecken zwei Worte drinnen. Das eine ist Demos, das andere Ago, das hier dann noch erweitert wird um das Agogeo, aber Ago und Agogeo heißt eigentlich mehr oder weniger das gleiche. Demos haben wir schon gehabt, das Volk, und Ago heißt führen, im konkreten Fall verführen, der Demagogeo. Das Demagogeo ist ein Verb, erste Person Singular, ich verführe das Volk, heißt das wörtlich. Gut, dann Nummer 13, andere Richtung, Kleinbuchstabe. Mu, Omikron, Nü. Mu, Omikron, Nü. Alpha, Rho, Chi, Epsilon, Omega. Mon, na Plätzchen, das ist ja das Substantiv. Ich habe jetzt wieder das Verb hier hergeschrieben, aber wir brauchen das Substantiv. Monarchia. Ja? Das besteht aus Monos, einzeln, allein. Sie kennen es von Monochrom oder von Monoton und ähnlichem. Ein, einzeln. Und Archie kommt von Archie, die Herrschaft. Das Wort werden wir uns auch noch genauer anschauen im Laufe der Lehrveranstaltung. Die Einzelherrschaft, Monarchia. Dann 14, Hegemonia, also das ist jetzt ähnlich wie vorher, nur Hegemonia. 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 Ether mit Spiritus Asper drüber. Dann haben wir diese H-Konstruktion. Langes E. Und der Rest ist dann nicht mehr so schwer. Hegemonia. Vorherrschaft. 15. Tyrannos. Tyrannos. Der Tyrann. Das ist ein Wort, das mit Y geschrieben wird. Da können Sie ganz gerne erkennen, dass es sich um ein griechisches Fremdwort handelt. Tyrannos, der Tyrann. Der Einzelherrscher, aber im negativen Sinn. Dann haben wir Nummer 16, ich gehe ein bisschen rauf. Blasphemia. Blasphemia. Das ist die gotteslästerliche Rede und bei der Transkription ist das Vieh und das Äther vielleicht besonders. Und ja, sonst glaube ich, wird es da keine großen Schwierigkeiten geben. Dann haben wir noch zwei Großbuchstaben in der Transkription. Das erste Biblos. Biblos, das sieht man vielleicht besser so eckig schreiben. Weil wir haben schon oft darüber geredet, das ist alles Geschmacksfrage. Biblos, das Buch. Biblos und das letzte, Historia. Es gibt kein H im Griechischen, wir müssen das durch Vokal und Spiritus Asper bei den Großbuchstaben daneben setzen, konstruieren. Hi und dann... Historia. Historia. Wieder Achtung, das R-Lateinische zum griechischen Rho, ein bisschen trickreich. Gut, Historia ist die Geschichte im Sinn von einer Geschichte, also so wie im Deutschen, eine vergnügliche Geschichte, die man jemandem erzählt, aber auch die Geschichtsschreibung im größeren Stil als Historiker. Die Bezeichnung Historie und Historiker ist natürlich ein griechisches Fremdwort. Gut. Gibt es irgendwelche Fragen noch zu dieser Transkription? Gut, wenn nicht, dann haben Sie für nächste Woche die Transkriptionsübungen 3 schon freigeschaltet. Stimmt nicht, für übernächste Woche. Nächste Woche keine Live-Veranstaltung. Und dann steigen wir da aus und gehen zu den Begriffen, die mache ich wieder ohne den Projektor. Und wir haben gesagt, der erste Begriff, der uns heute beschäftigen soll, ist die Dialektike. Die Dialektike. Ich habe leider nicht mehr sehr viel Kreide, blöderweise. Dialektike. Dialektike, auch hier ist zu ergänzen Techne, wie wir es da schon gehabt haben. Dialektikos, das griechische Wort Dialektikos bedeutet, also, oder fangen wir vielleicht so an, das Ganze kommt vom, oder Dialektikos heißt im Dialog geübt. Also das Wort Dialog und Dialektik hängt vom Wortstamm her zusammen, ist dasselbe Wortstamm. Dialektikos heißt im Dialog, im Miteinander reden, geübt. Und die Dialektiketechne ist dann entsprechend die Dialogkunst, die Unterredungskunst, vielleicht am besten so zu verstehen als Kunst der Argumentation auch. Ja? Also in einem Dialog, wo es darum geht, was ist die Wahrheit oder was ist richtig, was ist falsch, sprich in einem wissenschaftlichen Dialog sozusagen, die Kunst, etwas argumentativ zu untermauern, nicht nur zu behaupten, sondern auch sozusagen beweisen zu können. Das ist die Dialektike Techne von der eigentlichen Bedeutung des Wortes her. Im Griechischen gibt es ein Wort Lego, das ist sehr wichtig. Lego von dem dann auch das griechische Logos kommt zum Beispiel, werden wir dann gleich sehen. Lego, ich spreche, ich sage, kommt das lateinische ich lese. Lego kommt vom selben Wortstamm, indogermanischen Wortstamm leg. Das Ganze geht dann noch zusammen mit dem Präfix dia. Dia heißt hindurch oder quer durch. Sie kennen es von der Diagonale zum Beispiel und ähnlichen Begriffen. Und dia, Lego, heißt sozusagen durchsprechen, hin und her sprechen, sich mit etwas auseinandersetzen, etwas auseinanderreden, etwas genau behandeln. Im Lateinischen gibt es die Übersetzung als Ars Dialektike, also sozusagen als griechisches Fremdwort. Ars steht für Techne, Ars die Kunst, Kunstfertigkeit, so wie griechisch Techne, und Dialektike das Fremdwort von dem griechischen Dialektikos. Ars Dialektike. So, wie schaut das Ganze aus, jetzt, was die Begriffsgeschichte betrifft? Da ist es so, dass wir außer philosophisch eigentlich nicht viel dazu sagen können, sprich, es handelt sich um ein Wort, das sehr stark im philosophischen Kontext auftritt. Ja. Da ist es so, dass der angeblich der Begründer der Dialektik Zenon von Elea war, einer der Vorsokratiker. Solche Dinge sind immer ein bisschen schwierig zu überprüfen, weil es erst viel später, die bekannteste Geschichte, Philosophiegeschichte, stammt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus, also schon sehr, sehr viel nachdem die Dinge tatsächlich passiert sind. Bei Zenon sind wir so im 6. Jahrhundert vor Christus. Was wir aber schon wissen, ist, dass Sokrates diese Kunst der Unterredung, wir haben es schon einmal kurz angesprochen, sehr intensiv gepflegt hat. Also die Dialektike Techne ist etwas, was wir wissen nicht von der Terminologie her, aber zumindest von der Art her sehr stark von Sokrates geprägt ist, der eben durch seine Frage und Antwort versucht, Definitionen zu finden. Zunächst also in seinen Frühdialog, in den platonischen Frühdialogen über ethische Fragen. Und das war es wohl auch, was also Sokrates selber am stärksten gemacht hat, wenn man davon ausgehen kann, dass Platon in dem, was er geschrieben hat, an die tatsächliche Figur des Sokrates angeknüpft hat. Ja, also die Unterredung, Frage-Antwort, was ist Tapferkeit zum Beispiel? Wann bist du tapfer? Oder die Frage-Antwort, wann bist du ein Freund, ein guter Freund? Wie verhält sich ein Freund? Macht ein Freund dieses, macht ein Freund jenes? Und in diesem Frage- und Antwortspiel wird es herausgearbeitet. Eine, wir würden sagen, Definition von dem, was Freundschaft ist. Mit dem beginnt Sokrates, Platon. Für Platon ist der Begriff der Dialektike sehr wichtig. Ja. Für ihn ist es gleichbedeutend mit einer philosophischen Analyse, also wirkliche Auseinandersetzung mit Inhalten, wirkliche Auseinandersetzung mit den Fragen der Philosophie passiert über Dialektik. Also passiert nicht im Allein, nicht im einzelhaften Nachdenken über die Dinge oder über die Fragestellung, sondern im gemeinsamen darüber reden. Weil durch das Reden kann ich Klarheit, mir und dem anderen Klarheit schaffen über die Dinge. Das ist sozusagen die Annahme, die dahinter steht, oder nicht Annahme, ich würde sagen, das steht eine Erfahrung dahinter. Wenn wir es zusammenfassen wollen, kann man sagen, der Dialektiker befragt die Fachwissenschaften auf Voraussetzungen aller Art und dringt so bis zu den letzten Elementen vor, beziehungsweise zur Idee des Guten. Das ist bei Platon, wir werden das jetzt von verschiedenen Seiten immer wieder hören, ist es die Vorstellung, dass wir am Ende der Erkenntnis, am Schluss dessen, was wir durch Philosophie gewinnen, erkennen, einsehen können, die Idee des Guten verstehen. Wir werden das also über verschiedene Arten und Weisen immer wieder versuchen einzukreisen. Die diese Technik der Dialektike benennt er später, Platon später, als auch die Heiresis. Die Heiresis auf Griechisch so. Die Heiresis, was wörtlich heißt, die Auseinandernahme. Die Auseinandernahme, ähnlich eigentlich auch dem griechischen Begriff Analyse. Analyse heißt Auflösung, die Heiresis als Auseinandernahme. Kennt man jetzt nicht so sehr als Fremdwort. Platon verwendet es als sozusagen als diese Methode, die die Dialektik auszeichnet. Ich gehe in der Unterredung in einer Form auseinandernehmend vor, dass ich sozusagen ein Phänomen oder eine Fragestellung, ein Thema seziere, auseinandernehme, ne? In möglichst allen Einzelheiten. Das ist das, was dahinter steckt. Bei Aristoteles ist der Begriff Dialektik auch sehr wichtig, allerdings in ganz anderem Kontext. Also bei Platon ist die Dialektik die höchste Weise, um zur Wahrheit zu gelangen. Bei Aristoteles ist es etwas Untergeordnetes. Dialektik geht von wahrscheinlichen Sätzen aus, also nicht von bewiesenen Sätzen, sondern von Dingen, die der Meinung unterliegen, die man nicht beweisen kann, die man sozusagen einfach behauptet, was die Meinung bedeutet. Auch bei Aristoteles kommen wir dann gleich im nächsten Begriff, bei Doxa dazu. Also die aristotelische Dialektik geht von wahrscheinlichen Sätzen aus. Die echte Beweisführung dagegen geht von nicht beweisbaren Grundlagen, Grundsätzen aus, und diese Grundsätze heißen im Griechischen Axiom. Da kommen wir, glaube ich, noch an einer anderen Stelle mal genauer dahin. Also Axiom ist das, was ich nicht beweisen kann, was allerdings jeder Beweisführung zugrunde liegt. Da sind wir im Bereich der echten, der wissenschaftlichen Beweise. Wie gesagt, Dialektik spielt sich im Bereich der Meinungen, der Wahrscheinlichkeiten ab, nicht der strengen Beweisführung. Ja, die Dialektik bei Aristoteles ist sozusagen ein argumentationsstrategisches Können, das einen befähigt, zu jedem Thema etwas halbwegs Vernünftiges zu sagen, ohne sich selber zu widersprechen. Ja, also nicht etwas behaupten und dann drei Sätze später das Gegenteil und damit sich selber ein Bein stellen, sondern gut und schlüssig etwas behaupten zu können. Ist sozusagen ein rhetorisches Können. Entsprechend ist auch das im Bereich der Rhetorik eine wichtige Fähigkeit. Bei Aristoteles kommt es an verschiedenen Stellen auch vor, der Begriff der Dialektik, und ein bisschen unklar, wie weit das mit der Rhetorik, die bei Aristoteles ja eine ganz eigene Disziplin ist, jetzt in ganz genauem Zusammenhang steht. So, dann gibt es eine Bedeutungswandel im Begriff der Dialektik, nämlich dahingehend, dass das zunehmend geht in Richtung Logik, dass also Dialektik und Logik gleichbedeutend verwendet werden vom Terminus her. Wo es um Sprache geht, um Erkenntnis, aber auch um das, was dem zugrunde liegt, nämlich sowas wie eine formale Logik. Entsprechend ist es im Hochmittelalter so, dass die Dialektik als Terminus zugegen ist. Also im lateinischen Sprachgebrauch gibt es den Begriff der Dialektik. Dort umfasst er dann, oder ist er, weil er gleichbedeutend ist mit der Schullogik, umfasst er dann Grammatik, Rhetorik und das, was wir im engeren Sinn als Dialektik, nämlich eben Unterredungskunst, verstehen würden. Also der mittelalterliche Begriff von Dialektik ganz anders. Worauf ich sozusagen Ihren Blick richten möchte, ist, dass je nachdem, wer jetzt sich damit beschäftigt oder in welcher Zeit wir sind, der Begriff der Dialektik extrem sehr starken Schwankungen unterworfen ist. Also bei Platon haben wir gesehen, bei Aristoteles, Mittelalter, schon vorbereitet das Mittelalter in der Stoa, jeweils ganz etwas anderes. Und dieses eigenartige Schicksal dieses Begriffs setzt sich dann in der Neuzeit fort. Zum Beispiel bei Christian Wolff, der die Logik wieder von der Dialektik trennt, also sozusagen hier mal die formalen Grundlagen des Denkens, das wäre Logik, und die Dialektik, die Kunst der Unterredung, sozusagen ein bisschen auf die Ursprünge zurückgeführt. Bei Kant ist dann die Dialektik das Verfahren der Vernunft, sich in Widersprüche zu verwickeln und andererseits das Verfahren, eben diese Widersprüche aufzudecken und sozusagen ein Pseudophilosophieren aus dem heraus zu generieren, eine Logik des Scheins. Bei Hegel, und da kommen wir jetzt wieder in eine Terminologie, die dann sehr wirkmächtig geworden ist, Hegel definiert die Dialektik als die wissenschaftliche Anwendung der in der Natur des Denkens liegenden Gesetzmäßigkeit und zugleich diese Gesetzmäßigkeit selbst. In ihrer Bewegung kommt das in Natur und Geist sich entfremdete Absolute zu sich zurück. Wenn Sie sich einmal mit Hegel beschäftigt haben, dann sieht ja Hegel die gesamte Geschichte der Welt und auch der Menschheit als Rückkehr des Absoluten zu sich selbst. Und diese Gesetzmäßigkeit, die in dem Ganzen nach Hegels Vorstellung nachgewiesen werden kann, ist diese große Gesetzmäßigkeit der Dialektik. Also für Hegel, haben Sie vielleicht schon gehört, ein ganz grundlegender, ganz wichtiger Begriff. Und auf diesem Begriff aufbauend wird er dann auch bei Marx verwendet, den dialektischen Materialismus, den haben Sie, gehe ich mal davon aus, bestimmt schon irgendwann einmal gehört, der halt versucht, sozusagen die hegelische Dialektik in die Ökonomie zu übersetzen und in der Ökonomie eine innere Gesetzmäßigkeit eben des wirtschaftlichen Fortschritts zu finden. Dieser Dreischritt von These, Antithese und Synthese, dann so interpretiert als Fortgang von Kapitalismus, Diktatur des Proletariats hin zur klassenlosen Gesellschaft. Das ist sozusagen ein Grundriss des Marxismus, der in dem Begriff, der natürlich den Begriff Dialektik und in der Weise des dialektischen Materialismus für unsere Ohren sehr stark geprägt hat. Sie sehen, der Begriff eine eigentlich schon relativ große Geschichte mit sehr verschiedenen Ausprägungen. Und wenn man ein bisschen die Hintergründe dazu kennt, jetzt auch die sprachgeschichtlichen Hintergründe, kann man sich vielleicht ein bisschen genauer auch orientieren, wie es zu dem einen oder anderen, zu der einen oder anderen Ausprägung kommt. Bitte.
Ich weiß nicht, ob das genau passt, aber es war nur der Witz bei Adorno mit seiner negativen Dialektik. Hat er selber am Anfang dann geschrieben, ich muss das mal durcharbeiten, dass dann, das ist ja in sich schon, also er hat irgendwie versucht zu erklären, was er damit gemeint hat, aber ich habe es nicht gerafft.
Ganz ehrlich, ich habe das jetzt auch nicht präsent.
Nein, also es den, ist. Ich meine, rein von den Worten her, wenn man negative Dialektik macht, was ist der Witz an der Sache? Weiß das jemand nicht überzeugend? Oder?
Jemand zum Bösen?
Ja, zum Bösen, ja.
Ja, das muss wohl der Witz sein. Die Dialektik. Ich sehe den Widerspruch nicht so offensichtlich, ehrlich gesagt. Negativ zum hegelischen Dialektikbegriff, würden Sie vorschlagen?
Nicht? Nein, aber negativ heißt bei Hegel auch etwas der eigenen Entscheidung. Also der Begriff an sich ist ja schon eine Negativität oder so. Ich habe das auch nicht ganz so wissen, aber.
Okay. Nein, es tut mir leid, ich kann es jetzt nicht auflösen. Ja. Gut, aber gehen wir zu den verwandten griechischen Wörtern. Lego haben wir schon genannt hier als ich sage etwas. Das Verb, das zur Dialektik passt, ist dialegomai, ich unterhalte mich. Dialegomai, das ist ein Deponens, wenn Sie Latein gehabt haben, werden Sie wissen, was das heißt. Also eine passive, in dem Fall mediale Form. Es gibt also noch eine Form zwischen aktiv und passiv im Griechischen, Medium, eine mediale Form. Und das heißt dann sich unterhalten oder auch etwas überdenken, sprich mit sich selber etwas besprechen, bereden. Dialegomai. Den Dialogos haben wir schon genannt. Also das Wort Dialog heißt Unterredung, Unterhaltung. Wichtig bitte, Dialog hat nichts mit die im Sinne von zwei. Wir hatten haben wir mal ein Wort gehabt, die heißt eigentlich ganz gerne 2 als Vorsilbe im Griechischen. Ja? Bei Diplom, das ist ein zweigefaltetes zum Beispiel, das Diplom oder der Diphthong, der Zwielaut zum Beispiel haben wir gehabt. Ja, also die am Anfang des Wortes heißt normalerweise Zwie oder Zwei oder Doppel. In dem Fall Dialog kommt nicht von zwei, also es heißt ja nicht Dialog, sondern es kommt von Dia und Logos. Ja? Also durchsprechen etwas, mit sich selber etwas überlegen oder mit jemandem anderen. Dialog, deswegen, wenn Sie mal hören sollten, von einem Polylog ist das eigentlich also nicht sehr griechisch konstruiert. Gut, die verwandten deutschen Wörter Dialektik, Dialektisch, Dialekt und Dialog liegen, glaube ich, auf der Hand. Wir gehen zum nächsten Begriff, das ist der Begriff der Doxa. Griechisch Doxa, das ist die Meinung. Ja? Auch als Vorstellung, auch als Einbildung, die Meinung, die man selber hat. Aber auch die Meinung, in der man bei den anderen steht. Also wie die anderen über einen denken. Ruhm. Ja, wenn die anderen eine gute Meinung von einem haben, Ehre und Glanz. In dieser Bedeutung Ruhm wird das dann, der Begriff Doxa auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, ebenso wie im Neuen Testament, immer wieder auch gebraucht als Bezeichnung für die göttliche Majestät. Ja? Also Doxa als der Inbegriff des Ruhms, als Bezeichnung für Gott, für die göttliche Majestät. Gut, die lateinische Übersetzung ist Opinio, Sie kennen es aus dem Englischen, Opinion, das ist die Meinung, die man hat, oder eben Gloria, kennen Sie auch aus dem Englischen, Glory, die Meinung, in der man steht, also den Ruhm, den man vielleicht empfängt. Ich habe es als Antiktot klassifiziert, also Doxa an sich kennt man nicht mehr. Es kommt von einer Wortwurzel Doc, die es auch als Wortwurzel Doc gibt. Doc und Doc. Dokeo heißt meinen, glauben, aber auch scheinen, also ich glaube etwas oder ich erscheine den anderen, die anderen glauben etwas von mir. Dokeo, also von der Wortwurzel weg dann so konstruiert, dokeo, zusammengeschrieben, ich schreibe es jetzt nur auseinander, damit man es ein bisschen deutlicher sieht. Ja, das Wort kommt also schon, ist ein altes Wort, kommt schon bei Homer vor. Ja, wenn Sie sich nicht viel merken von dieser Lehrveranstaltung hier, merken Sie sich, dass man diesen alten Mann, der immer mit Bart skizziert wird, der die Ilias und die Odyssee geschrieben hat, also die Abenteuer des Odysseus und die Kämpfe um Troja, diesen alten Mann als Homer kennt und nicht als Homer, ja. Wie ich immer wieder höre, das wäre so eine der Dinge, die man sich wirklich merken könnte. Gut, also bei Homer, und warum ist Homer wichtig? Weil Homer die erste literarische Quelle für das Griechische ist. Also es gibt wohl Schriftzeichen, von denen man annehmen kann, dass sie ein bisschen älter sind als Homer. Von Homer selber ist im Übrigen nichts erhalten. Ja? Es gibt also keine Schriftfetzen, die man irgendwo aus einem Papierkorb gerettet hätte, sondern das sind alles viel spätere Aufzeichnungen, wo halt das homerische Gedicht, von dem man annehmen oder von dem man bewiesen hat, dass es Leute gegeben hat, die Sänger gegeben hat, die das auswendig gekonnt haben. Das ist nicht wenig, wenn Sie mal einen Blick drauf machen, aber es hat Leute gegeben, die konnten das auswendig, die sind rumgefahren und waren sozusagen ein bisschen Popstars, aber mit dichterischem Inhalt. Gut, es gibt auch sehr dichterische Popstars, ja. Und haben halt von bei Lagerfeuer zu Lagerfeuer in den verschiedenen Städten diese homerischen Gesänge aufgeführt. Also es gibt da keine schriftlichen Aufzeichnungen. Was es gibt, ist aber irgendwelche Vasenstücke aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, wo auch Schriftzeichen drauf sind. Trotzdem muss man davon ausgehen, dass die Worte, die im homerischen Gesängen drinnen stehen, auch in dieser Zeit, wir nehmen an, Homer hat so um 800 vor Christus gelebt, auch in dieser Zeit schon bekannt waren. Das heißt, wenn ein Wort in einem homerischen Text vorkommt, wissen wir, es ist ein sehr altes griechisches Wort. Wenn das Wort erst irgendwann später auftaucht, bei irgendeinem späteren Schriftsteller oder bei einem späteren Philosophen etc., können wir vermuten, dass es das Wort noch gar nicht so lange gegeben hat, dass es erst später neu in die Sprache dazugekommen ist. Dass Sprache etwas Lebendiges ist, wo Worte neu geschaffen werden, auch Worte aussterben etc., brauche ich Ihnen nicht zu sagen, das kann man ja im Deutschen auch sehr gut erkennen. Zwar nicht in der eigenen Lebenszeit, aber wenn man alte Texte liest aus dem 16. und 17. Jahrhundert, wird man da Worte drin finden, die man heute eigentlich nicht mehr gut interpretieren kann. Gut, also Homer kennt das Wort Doxa im Sinne von Vermutung und da ist es auch so, dass es nur zwei Stellen gibt, also es ist jetzt kein sehr alltägliches Wort, aber es hat es schon in der Frühzeit der griechischen Literatur gegeben. Mit Literatur meine ich das geschriebene Griechisch, wo wir Aufzeichnungen drüber haben und wie gesagt, das reicht nicht so weit zurück. Bitte, ja? Doktrin. Ja, das muss schon davon kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe jetzt nur den genauen Sprachhintergrund nicht parat. Aber ich, ja, glaube ich schon. Bitte. Ja, sehr gut. Also das kommt eher ein bisschen später dann auf dem Denkzettel, aber wir nehmen es gerne vorweg. Es ist so, dass Doxa gebildet wird, dass hinter dieses Dok ein Sa geschrieben wird. Ja? Sa ist halt ein Suffix, ein Anhängsel, das ein Substantiv bilden kann. Aus einer Wortwurzel mit Sa hinten wird das Kappa Sigma zu einem Xi. Ja? Und so ist es ein Nomen, ein Substantiv, ein Hauptwort. Ein anderes substantivierendes Suffix wäre ein Ma. Wenn ich also hier ein Ma herhänge, komme ich auf Dogma von derselben Wortwurzel weg und habe ein Wort, das eigentlich das gleiche bedeutet zunächst. Nicht in unserem Sprachgebrauch, ja, aber im griechischen Sprachgebrauch. Doxa und Dogma ist eigentlich ziemlich ähnlich von der Wortbedeutung her. Bei uns heißt es ganz was anderes. Bei uns ist das Dogma und das Dogmatisch, das davon kommt, sehr stark geprägt von der Auslegung, dass das sozusagen nicht irgendeine Meinung ist, ein Dogma, sondern die Meinung vom Heiligen Vater, vom Papst. Und dem Papst seine Meinung haben sehr wohl alle zu akzeptieren, oder als das ist das etwas Verbindliches. Ja? Deswegen hat für uns dogmatisch jetzt nichts mehr mit diesem, das ist jetzt irgendeine Meinung, sondern das ist Vorschrift sozusagen. Hat für uns die Bedeutung der Vorschrift, das Dogma und die Dogmatik. Vom Wortstamm her ganz verwandt. So, gehen wir zur Begriffsgeschichte jetzt aber. Bei einem Vorsokratiker mit Namen Xenophanes gibt es immer wieder Sätze, wo geredet wird, dass die Menschen in allem Wissen über Götter und Dinge der Meinung unterliegen, wobei hier das Wort Dokos, das vom selben Wortstamm gebildet wird, Dokos, das ist ein altes Wort für Doxa. Und in allen Dingen über Götter und Dinge unterliegen die Menschen in allen Meinungen, in allen Aussagen unterliegen sie der Meinung, gemeint ist dem Schein. Wir haben eine Vorstellung von den Dingen, wir benennen die Dinge, aber wer weiß, ob das überhaupt stimmt. Bei Xenophanes ist es zum Beispiel so, dass er sagt, dieser Regenbogen da hinten am Horizont ist ein Regenbogen. Ja. Die Griechen zu seiner Zeit haben gesagt, das ist natürlich die Göttin, das ist die Iris. Die Iris steht da hinten und geht spazieren und ist vorbei. Und wenn wir ein bisschen Zeit haben, können wir auch beten. Und wir freuen uns daran, dass eine Göttin vorbeispaziert ist. Ja. Ich will das nicht lächerlich machen, das ist eine andere Zugangsweise. Ja. Wenn ich die Natur erlebe als beseelt von Göttern, natürlich kommt das auch daher, dass ich der Natur ein bisschen machtlos gegenüberstehe. Ich habe nicht diese volle Beherrschung der Natur, die wir uns einzubilden haben, die wir uns gerne einbilden, bis halt dann so Superstürme daherkommen, wo es dann auch wieder aus ist mit unserer Beherrschung der Natur. Aber ein Grieche, für einen Griechen ist alles voller Götter. Ja? Also der Regenbogen, da ist ja da hinten geht die Iris vorbei. Auf den Bergen oben wohnen die Götter. Ja? Deswegen geht auch kein Grieche auf einen Berg hinauf, weil er da den Gott auf die Zehen steigt sozusagen. Ja? Und das will er nicht riskieren. Das wäre eine Hybris aus griechischer Sicht. In allen Bäumen gibt es Baumnymphen, die sitzen da kommen mal und dann sieht man sie vielleicht oder auch nicht. Also diese Vorstellung von einer beseelten Natur, etwas, das wir ja auch aus verschiedenen, zum Beispiel Shakespeare-Dramen oder so kennen, etwas, das also auch unsere Kultur wenig, aber doch ein bisschen da und dort geprägt hat, ist etwas sehr Verbreitetes bei den Griechen. Trotzdem sagt Xenophanes, ja, wer weiß, vielleicht ist es nicht die Iris, die da hinten spazieren geht, wenn da der Regenbogen scheint. Vielleicht ist das was anderes. Wir lassen uns täuschen, wir haben eine Meinung davon, aber vielleicht stimmt die nicht. Klar würden wir sagen, er hat unbedingt recht gehabt. Ne? Das ist ja keine Göttin. Ne? Ich kann ja dort hingehen, wo der Regenbogen ist und sehe halt, dass da ein bisschen Wassertropfen sind. Oder so. Die eine Seite. Ne? Die andere Seite, wenn man sich also mit diesem poetischen Zugang zur Natur erhält, da hat man ganz andere hat man andere Möglichkeiten oder hat man anderes Erleben, das einen auch anderswo hinführen kann, sozusagen. Ich will jetzt also weder das eine noch das andere, keine Vorzüge geben, aber bei Xenophanes, überhaupt bei der Philosophie, ist natürlich dieser Schritt vom Mythos zum Logos im Vordergrund. Sie haben das vielleicht gehört, schon mal als Stichwort. Die griechische Philosophie feiert sich selber auch als Ausgang aus dem Mythos in den Logos. Wir lassen diese ganzen Göttergeschichten zurück. Wir schauen uns die Sachen selber an. Wir machen uns selbst ein Bild davon und lernen, was sozusagen die Wahrheit ist. Gut. Xenophanes schließt auch damit, dass wir sowieso kein echtes Wissen haben können, sondern dass wirkliches Wissen es nur für die Götter gibt. Bei Parmenides ist es so, dass wir haben ihn schon einmal kennengelernt als jemand, der eine starke Zweiteilung zwischen Geist und Sinnlichkeit, zwischen Geist und Wahrnehmung. Die Doxa steht in ausnahmslos negativer Bedeutung, die halt sozusagen Wahnvorstellungen der Sinne an die Menschen übergibt, im Gegensatz zur wirklichen Wahrheit, zur Aletheia, die sich auf das eigentlich Seiende bezieht. Platon schließt dann Parmenides da inhaltlich eigentlich ziemlich voll an, muss man sagen. Die Doxa wird mehr und mehr bei ihm als Inbegriff eben dessen, was im Gegensatz zur Noesis steht, im Gegensatz zum echten Denken, sind das Meinungen, die ich mir aus falschen Vorstellungen, aus sinnlichen Wahrnehmungen zusammenbaue. Die wirkliche Wahrheit, das wirkliche Wissen, die Episteme, wir haben den Begriff schon gehabt, kommt ohne dies nur aus dem Denken, das Denken griechischen Noesis. Bei Aristoteles ist das dann ganz anders, also ist das anders, bei ihm gibt es diese Zweiteilung, hier Sinnenwelt, da Gedankenwelt, Sinnenwelt schlecht, Gedankenwelt gut. Gibt es nicht, bei ihm gibt es nur ein Ineinander von beiden. Es kann keine Wahrheit des Denkens geben ohne eine Wahrheit der Sinnesempfindung. Deswegen ist bei ihm Doxa auch kein negativer Begriff. Bei ihm bedeutet es ganz einfach Schein, ist allerdings in einer Erkenntnistheorie ohne dies nicht so ein wichtiger Terminus geworden. Gerade einmal wichtig in dem Kontext des Endoxon. Endoxon ist ein Begriff, der bei ihm doch immer wieder vorkommt. Endoxon, und das sind jetzt sozusagen nicht irgendwelche Meinungen, sondern das ist eine Meinung, die eine Mehrheit an weisen Menschen hat, zum Beispiel im Bereich der Erziehung, wo man also keine wissenschaftliche Beweisführung, ich kann nicht beweisen, soll ich einem Kind mit 4 das Schreiben beibringen oder mit 6 oder soll ich einem Kind Märchen vorlesen oder nicht und ab wann soll ich das machen. Das sind Dinge, über die können erfahrene Menschen ein Urteil haben, also weise Menschen sozusagen, und dem ist dann eigentlich schon ein gewisses Gewicht zuzumessen, auch wenn es jetzt nicht wissenschaftlich sozusagen streng wissenschaftlich bewiesen ist. Also das Endoxon ist ein eigentlich positiver besetzter Begriff bei Aristoteles. Zur Doxa sonst noch, begriffsgeschichtlich ist dann mit dem Mittelalter eigentlich Schluss. Wir haben dann also die lateinischen Äquivalente Opinio in unserer Diskussion oder Gloria, wenn man jetzt auf die eher religiös geprägte Konnotation gehen möchte. Es ist dann so, dass auch in der Neuzeit der Begriff Doxa kaum mehr vorkommt. Bei Husserl gibt es einmal eine ein bisschen spezifische Diskussion, wo also den Begriff der Urdoxa gibt, darauf möchte ich nur kurz verweisen, aber tatsächlich ist der Begriff dann eigentlich schon sehr, sehr mausetot. Verwandte griechische Wörter Dogma haben wir schon eingesehen, oder haben wir uns schon kurz angesehen, und Endoxon auch. Eudoxia gibt es als Bezeichnung für Ruhm. Im Deutschen ist es so, dass es die zusammengesetzte Wörter mit Doxie schon immer wieder gibt, zum Beispiel, oder mit Dox, ne, orthodox, paradox. Paradox heißt entgegen der Meinung, wörtlich. Ja. Para, entgegen, para kann verschiedene Sachen heißen, in dem Zusammenhang heißt es entgegen der eigentlichen Meinung. Das ist ein Paradox. Orthodox, orthos, Sie kennen es vom Orthopäden zum Beispiel, oder, ja, sonst fällt mir jetzt nichts ein, orthodox heißt rechtgläubig, wörtlich. Orthos heißt recht, richtig, und Doxos, gläubig, orthodox. Ja, gut, damit gehen wir schon zum nächsten Begriff. Der nächste Begriff ist der Begriff der Theoria. Theoria. Da stecken auf jeden Fall griechisch zwei Wörter drinnen. Ja? Theoria. Da steckt einmal als zweiter Teil Horao drinnen. Ja? Horao heißt ich sehe. Horao. Griechischer Opsis ist der Blick oder das Sehvermögen, der Optiker kommt dann auch davon. Also man sieht in Horao jetzt nicht so deutlich, aber Horao ist ich sehe. Und das kann, was sehe ich in der Theorie? Ich kann zwei verschiedene Sachen sehen. Entweder ich sehe, nämlich von der Bedeutung des Wortes her, die ist nicht ganz geklärt. Ja. Entweder ich sehe einen Theos oder ich sehe eine Thea. Der Theos haben wir schon gehabt. Theos heißt Gott. Also die Theoria könnte dann heißen, ich sehe einen Gott. Oder es kommt von Thea in dem Sinn, wie wir es aus dem griechischen Wort Theatron kennen. Theatron ist wörtlich der Schauplatz. Theatron, der Schauplatz. Thea heißt entsprechend die Schau. Also ich sehe einen Gott oder ich sehe eine Schau. Eins von diesen Dingen. Mit Schau kann man sich einen Opfer, einen Umzug vorstellen unter Schau. Also es gibt viele Traditionen im antiken Griechenland, wo man zu Ehren der Götter zu verschiedenen Tagen, zu verschiedenen Anlässen, zu Ehren verschiedener Götter Umzüge macht. Es könnte sein, dass jemand, der dorthin entsandt wird, damit er diesem Umzug beiwohnt, sozusagen als Betrachter einer Schau, als Theoretiker in dem Sinn bezeichnet worden ist. Diese Herleitung, diese Etymologie, wie gesagt, ist nicht klar, weiß man nicht genau. Es gibt verschiedene Theorien, verschiedene Anhänger. In jedem Fall ist es so, dass die Bedeutung anschauen, sozusagen die Urbedeutung ist, und die Bedeutung wissenschaftliche Betrachtung sich dann daran anschließt. Theoria als Bedeutung wissenschaftliche Betrachtung ist also eine griechische Bezeichnung oder schon griechisch, diese Bedeutung gibt es im antiken Griechenland. Übersetzungen in Lateinische, es gibt das Fremdwort Theoria, es gibt aber und stärker verbreitet die Bezeichnungen Contemplatio als Bezeichnung für Theoria, Augustinus verwendet das gerne, die Contemplatio und die Speculatio gibt es auch, kommt auch von Speculare, ich betrachte etwas bei Poetius. Consideratio weniger verbreitet, also Contemplatio und Speculatio, vielleicht die verbreitetsten Übersetzungen von Theoria im Lateinischen. Ich habe das Wort als antik lebendig bezeichnet, jeder wird wissen, was, ungefähr wissen, was mit Theorie bezeichnet ist. Wir schauen uns ein bisschen die Geschichte des Begriffs in der Antike an. Da gibt es sehr interessante Eckpunkte. Bei Pythagoras, den Sie kennen vom Lehrsatz des Pythagoras zum Beispiel, jemand, der vor allem auch dann für Platon sehr wichtig geworden ist, durch seine Schule, hat eine philosophische Schule auf Sizilien gegründet, wo ein bisschen klosterhaft die Anhänger zusammengelebt haben. Von Pythagoras ist der Satz überliefert, das Leben ist ein Fest, zu dem die Besten kommen, um zu schauen und nicht, um Beifall oder Geld zu erwerben. Ja. Also, die nicht so toll sind, die versuchen sehr berühmt zu werden oder die versuchen sehr viel Geld zu bekommen. Die Besten sind, die sind die denen genügt es, sich die Welt anzuschauen. Sozusagen die Aussage von Pythagoras, aber mit Anschauen natürlich dann auch diese entweder dichterische Auseinandersetzung mit dieser Schau oder die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Schau gemeint ist. Bei Platon ist es so, dass Theoria keine wirkliche terminologische Verwendung findet. Das heißt, Platon verwendet den Begriff Theoria nicht, um etwas Bestimmtes zu bezeichnen, wieder und wieder, sondern es ist einmal das. Also ein bisschen alltagssprachliche Verwendung sozusagen. Außerdem ist es so, dass andere optische Metaphern eine größere Rolle spielen als die Theorie. Zum Beispiel eine andere optische Metapher wäre Idea. Idea, die Idee, ist eigentlich die Bezeichnung für Form. Wir werden das noch einmal genau uns ansehen, was auch als optische Metapher gewertet werden kann. Und so ist es also so, dass Theorie nur an einer einzigen Stelle im Staat eigentlich in einer höheren geistigen Bedeutung verwendet wird. Ansonsten, wie gesagt, bei Platon nicht sehr wichtig. Umso wichtiger als Terminus, als ein Begriff, der wieder und wieder in derselben Art verwendet wird, bei Aristoteles. Bei Aristoteles, wir haben gehört schon mal von der Protephilosophie, von der ersten Philosophie, ist es so, dass die in der Episteme Theoretike besteht, in der theoretischen Wissenschaft. Ja. Also das ist die einzige Wissenschaft, die um ihrer selbst willen durchgeführt wird. Also der höchste Zweck wird immer um seiner selbst willen angestrebt. Ich mache das nicht, um irgendein anderes Ziel zu erreichen, sondern ich mache das, weil mich diese Beschäftigung damit befriedigt, erfüllt, weil mir die zu Erkenntnis verhilft und Erkenntnis, nachdem wir das gehört haben, der erste Satz in der Metaphysik, alle Menschen streben von Natur aus nach Erkenntnis, das ist, was sozusagen das Streben des Menschen auszeichnet, nach Aristoteles. Im Gegensatz steht dieser Bios Theoretikos, das theoretische Leben, auf Lateinisch Vita Contemplativa, also das beschauende, beschauliche Leben, steht im Gegensatz zum Bios Politikos, also zum politisch-praktischen Leben, und das wiederum im Gegensatz zum Bios Apolaustikos, der niedrigste ist. Also, und Apolaustikos heißt Genuss, das Leben des Genusses. Also nur essen, trinken und küssen wäre sozusagen der Bios Apolaustikos. Schöner ist es, den Bios Politikos anzustreben, sprich sich in die Gemeinschaft einzubringen, etwas beizutragen zum Zusammenleben, sich also in irgendeiner Form nützlich zu machen, sich zu engagieren. Und das höchste Leben besteht allein in der Betrachtung. Und da in letzter Konsequenz der Betrachtung der letzten Wahrheiten, der göttlichen Wahrheiten sozusagen. Bitte, ja?
War die Praxis in der Antike schon damals ein Gegensatz zur Theorie?
Genau, ja. Wir kommen auf den Begriff noch extra zu sprechen. Ja. Gut, bei der höchsten Wissenschaft ist es, die höchste Wissenschaft fällt dann auch zusammen mit der höchsten Praxis, was Praxis mit allen Hintergründen werden wir uns eben noch anschauen. Deswegen ist es auch so, dass das höchste Wesen, also der Gott selber, keine andere Praxis, kein anderes Tun hat, als sich selber anzusehen, sich selbst zu betrachten. Ja, die Noesis Noesios, das Denken des Denkens, ist der Begriff auch dazu, der griechische. Und das sind sehr starke Vorausgriffe, beziehungsweise andererseits Rückgriffe, die Hegel auf das aristotelische Denken in dem Zusammenhang macht. Also das sind sehr viele Parallelen dazu. Bitte, ja.
Das ist interessant, es gibt ja so indogermanische Theorien über Völkerwanderung und so weiter, genau das, was Sie eben gesagt haben, mit dem, dass der Gott sich dann nur selbst anschaut, ist ja bei Buddhismus und bei ganz vielen anderen Religionen auch so, dass die höchste Figur in der Religion oder das, was man erreichen will, im Endeffekt nichts mehr beibringen kann, sondern sich immer so mit sich selbst beschäftigen kann.
Genau.
So wie der Papst.
Gut, das haben Sie gesagt. Dass sich ja Gottesvorstellungen natürlich jetzt also über die ganze Welt gesehen immer wieder berühren, ist überhaupt keine Frage. Ganz klar. Also diese, wenn Sie es interessieren, im 12. Buch der Metaphysik ist diese aristotelische Theologie, der Gott und die Theorie etc. und auch also die höchste Praxis, die eben in der Theorie besteht, zusammenfällt. Das ist im 12. Buch der Metaphysik, das ist nicht sehr lang, alles ausgeführt. Gut, ich gehe jetzt zur Begriffsgeschichte im Mittelalter. Da ist es so, dass wir die Theorie sehr stark auch mit vielleicht ein bisschen einer mystischen Komponente vorfinden, dass sie sozusagen in der Betrachtung, dass die Betrachtung Gottes am besten gelingt, indem ich mich versenke in seine Betrachtung, indem ich also warte, bis ich auserwählt bin, ihn zu sehen, ähnliche Dinge, also eine stark spirituelle Konnotation, die da in dem Begriff auch der Contemplatio, wie gesagt, der Begriff der Theoria gibt es im Lateinischen, ist allerdings nicht sehr verbreitet, nicht so sehr verbreitet, dass es jemals die anderen Übersetzungen Contemplatio oder Speculatio überlagert hätte. Der Begriff der wissenschaftlichen Erkenntnis oder auch der exegetischen Methode, dass man also durch Betrachtung zu einem höheren Schriftsinn, also sprich der Bibel, aufsteigt, auch diese Bedeutungen gibt es für Contemplatio. Wichtig ist jetzt am Beginn der Neuzeit hinzuweisen darauf, dass der Begriff der Theorie zwar relativ schnell wieder in die philosophische Auseinandersetzung zurückkommt als Terminus, allerdings ganz anders als in der Antike. Also in der Antike, wir haben es jetzt öfters gehört, als Versenkung in die göttliche Schau, als eine Schau, die jetzt alle mein Studium, all meine Philosophie, wenn wir Philosophie als Studium übersetzen wollen, zusammennimmt und da sozusagen Geist und Seele etc. erfüllt und als höchste Möglichkeit des Lebens gedeutet wird bei Aristoteles, ist es in der Neuzeit so, um jetzt einen Passus von Hans-Georg Gadamer zu zitieren, dass Theorie verstanden wird als Konstruktionsmittel, durch das man Erfahrungen einheitlich zusammenfasst und ihre Beherrschung ermöglicht. Erfahrungen einheitlich zusammenfasst, ihre Beherrschung ermöglicht. Das heißt, ich stelle eine Theorie auf. Natürlich ist hier die Konnotation der Naturwissenschaften sehr stark gegeben. Ich stelle eine naturwissenschaftliche Theorie auf. Ich überprüfe sie, ob sie standhält, meinen Experimenten oder auch sonstigen Beobachtungen der Natur. Wenn die Theorie standhält, dann wird sie sozusagen naturwissenschaftliche Wahrheit und dann kann ich auf dieser Wahrheit aufbauen, aufsetzen eine Technik, die dann eine Beherrschbarkeit ermöglicht. Also die mir es dann ermöglicht, zum Beispiel Fernrohre zu bauen, indem ich einfach die Theorie des Lichts, auch da, wir reden von der Theorie des Lichts, meinen natürlich die physikalische Theorie des Lichts, wir meinen nicht jetzt irgendeine geistige Dimension des Lichts. Und wenn ich diese Theorie des Lichts aufgestellt habe, soweit falsifiziert oder überprüft habe, dass ich zu einer endgültigen Theorie, halt soweit das die Physik zulässt, gelange und kann auf der Theorie aufbauen, dann meine Linsen schleifen und in die Teleskope einbauen und kann dann 10 Kilometer in die Ferne schauen oder auf den Mond hinauf und solche Sachen. Ja. Durch die Art und Weise habe ich die Erfahrungen beherrschbar gemacht und auf dem aufbauen kann ich dann dieses gesamte Projekt der Naturbeherrschung vorantreiben sozusagen. Also das ist die grundlegend neue Interpretation des Begriffs Theorie. Das ist ganz wichtig. Zwischen Antike und Neuzeit gibt es da einfach einen massiven Terminologiebruch. Und wir würden eine aristotelische Bedeutung von Theorie niemals mehr mithören eigentlich. Ja? In der lateinischen Übersetzung Kontemplation noch viel stärker als im griechischen Begriff der Theorie. Bei Bacon und Hobbes gibt es auch zum Beispiel den deutlichen Hinweis, dass die Praxis, der Nutzen der Theorie vorzuziehen sei und diese weitere Ausprägung der Gleichsetzung von Theorie und Hypothese eigentlich, das was ich hier jetzt im Zuge der Naturwissenschaften ein bisschen erläutert habe, kann man dort ja auch als Hypothese bezeichnen, finden wir dann bei Boyle und speziell also bei Newton. Das sind auch Verständnisse oder Terminologien, die bei Kant, Hegel und Marx wirksam werden. Im 19. Jahrhundert ist es so, dass der Theoriebegriff sich weiter pluralisiert und in den modernen Wissenschaften einfach sehr, sehr viele verschiedene, unter Anführungszeichen, Theorien auftauchen. Im 20. Jahrhundert, also Sie kennen es, wenn wir anfangen bei der Spieltheorie oder bei, mir fällt jetzt auch kein konkretes Beispiel an, aber in jeder Wissenschaft haben Sie Theorien, das ist also ein Wort, das sich dann sehr weit verbreitet ist, sehr viel vorkommt und aber halt anknüpft an die Bedeutung, die es zu Beginn der Neuzeit erhalten hat. Wenn wir auf verwandte griechische Wörter schauen, dann kommen wir zu Theoreo, Zuschauen, Theoretikos, der Bios, Theoretikos ist schon gefallen als Terminus, es gibt auch noch den Terminus Theorema, das Schauspiel. Bei Theoretikos ist vielleicht ganz interessant, dass man das Wort eigentlich vor Aristoteles nirgends findet in der Literatur, deswegen gibt es auch die Theorie, dass es Aristoteles selber erfunden haben soll. Und wenn er es schon nicht erfunden hat, hat es zumindest massiv geprägt, das Wort theoretisch, also Theoretikos. Ja, in seinen verschiedenen Abwandlungen im Deutschen Theorie, Theoretiker, Theoretisieren etc. brauche ich Ihnen nicht vor Augen zu führen. So, wir kommen zum nächsten Begriff, der ist sehr umfangreich. Es handelt sich um den Begriff des Logos. Logos. Wenn ich jetzt einmal die Übersetzungen, mit den Übersetzungen anfange, dann kann das heißen, erstens das Sprechen und zweitens das Berechnen. Ja, im Sinne von Sprechen kann es die Bedeutungen haben Wort oder Rede, also ein Wort oder viele Worte, Wort oder Rede oder ganz viele Worte, eine Erzählung. Und dann aber auch Beredsamkeit, Lehrsatz, aber auch den Gegenstand der Rede, also quasi das Thema, kann auch Logos bezeichnen. Also erstens das Sprechen und verschiedene Unterbedeutungen, zweitens das Berechnen, die Rechenschaft, die Rechnung, das Verhältnis, also die Proportion und dann auch die Überlegung und Vernunft. Ja? Also die Grundbedeutungen von Logos, das Sprechen, das Berechnen, die Grundbedeutung von dem Werk, das dem zugrunde liegt. Wir hatten es hier schon mal. Lego ist nämlich Sammeln sozusagen. Ja? Sammeln und dann auch zählen, wobei zählen bedeuten kann, dass ich es eben erzähle. Im deutschen Wort erzählen steckt ja auch dieses Zählen drinnen. Oder aufzähle und dann mich also sozusagen in die Mathematik hineinbegebe und alles, was damit zu tun hat. Also diese gemeinsame Wurzel von erzählen und aufzählen, das sprechen hier, das berechnen da. Ist vielleicht nicht uninteressant zu sehen. Wir haben die Wortwurzel leg, also ohne das O einfach am Schluss, leg, bei Dialektik habe ich eh schon kurz angesprochen, und wenn ich aus dem ein Hauptwort mache, ein Substantiv, dann gibt es einen Ablaut von Epsilon zu Omega und wird, das heißt das nicht Legos, sondern Logos. Kommt aber von demselben Wortstamm leg, wie eben auch Lego. Und das lateinische Lego lesen haben wir schon vorher erwähnt. Die lateinischen Übersetzungen Sermo, Oratio und Ratio. Sermo, einen Sermon halten, das kennen Sie, oder eine Oratio, eine Rede halten. Aber die Ratio ist vielleicht das, was am stärksten wirksam geworden ist als Übersetzung auch von Logos. Die Ratio ist doch etwas, was sehr wichtig geworden ist im philosophischen in der philosophischen Auseinandersetzung. Gut, schauen wir uns die Begriffsgeschichte an, der Philosophie im Speziellen, weil die sehr, sehr vielfältig ist. Wir haben schon kurz gesagt heute, die Geburt der Philosophie wird auch schon von den Griechen selber erlebt und bezeichnet als Weg vom Mythos zum Logos. Heraklit, wir haben einmal Pantarei als Ausspruch von Heraklit schon mal kurz gehört, obwohl es diesen Ausspruch so nicht gibt, also ist nicht belegbar, aber es wird ihm zugeschrieben, ein Denken, das behauptet, dass alles im Fluss ist, dass sich alles immer verändert, und doch gibt es einen Logos, eine Weltordnung laut Heraklit, auf die die Menschen hören sollten, um die Welt zu begreifen, es gibt also einen subjektiven Logos und einen göttlichen Logos. Der göttliche Logos ist zugleich Feuer und Schicksal, und der Mensch ist gut beraten, den subjektiven, den eigenen Logos mit dem göttlichen, mit dem Weltlogos in Einklang zu bringen. Dann wird ihm sein Leben gelingen. Ganz ähnlich die Auffassung von Parmenides, einem Zeitgenossen auch von Heraklit. Bei den Sophisten, da sind wir jetzt dann im 5. Jahrhundert vor, ist der Logos als Bedeutung der Rede sehr, sehr wichtig. Die Sophisten werden wir uns noch einmal extra anschauen, was das genau bedeutet. Also die Rede, richtig reden zu halten, gut argumentieren zu können, ist etwas, was mich in meiner Karriere, wenn ich es mit einem neuen Wort bezeichne, weiterbringen kann. Das ist das, was die Sophisten lernen, wenn du die Worte gut umdrehen kannst, sei es für deine eigenen Gedanken, sei es dem Gegner im Mund, dann wirst du schön weiterkommen. Bei Platon ist es wieder so, dass wir Logos in verschiedenen Bedeutungen finden, zum Beispiel auch als Bedeutung der Satz, sozusagen als Übergang von Wort zur Rede, Logos der Satz. Als Aneinanderreihung von Wörtern oder auch als Struktur, die dann der Sprache innewohnt. Bei Aristoteles ist es so, dass der Logos auch verschiedene Bedeutungen haben kann. Er kann zum Beispiel als Definition verwendet werden, das Wort Logos, anstelle von Horos oder Horismos. Wir hatten Horos einmal, da haben wir es an der Tafel stehen gehabt, und auch von Horizont etc., das damit im Zusammenhang steht, gesprochen. Ist auch die geläufigere Verwendung bei Aristoteles, Horos als das, was im Lateinischen Definitio heißt, Abgrenzung, Definitio, fin ist die Grenze. Aber es gibt auch einzelne Stellen, wo Logos als Definition verwendet wird. Sehr wichtig ist die Bezeichnung, die Definition des Menschen als Zoon Logon Echon. Zoon Logon Echon der Mensch ist das Wesen, das den Logos hat. Zoon, Logon, Echon. Echon heißt, Echo heißt ich habe. Zoon ist das Tier. Und die klassische lateinische Übersetzung für diesen Terminus ist das Animal Rationale. Der Mensch ist das Animal Rationale. Sie sehen, hier ist Logos als Ratio übersetzt. Nur, und darüber haben sich viele Philosophen auch den Kopf zerbrochen, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, der Mensch ist das Wesen, das den Logos hat, wobei mit Logos gemeint sein kann, der das Wort hat, der die Rede hat, der die Fähigkeit hat zu rechnen, zu berechnen, der die Vernunft hat. Also es ist ein viel größerer Begriff, das griechische Logos, als das lateinische Ratio, das ja eigentlich dann nur oder in erster Linie Berechnung meint und das sozusagen dieses die rechnerische Kraft des Geistes im Wort anspricht. Also zwischen Zoon, Logon, Echon und Animal Rationale gibt es eigentlich einen großen sprachlichen Unterschied. Und da haben viele Philosophen darüber geschrieben und gesprochen, können Sie viel finden, wenn Sie es interessiert. Ich möchte sonst vielleicht noch in der Ethik gibt es den Orthos-Logos, denn wir haben Orthos schon gehört, heißt richtig, der richtige Logos sozusagen, wobei hier Logos interessanterweise vielleicht am ersten als Verhältnis zu übersetzen ist. Dort, wo die Leidenschaften im richtigen Verhältnis sind, dort habe ich ethisch richtig gehandelt. Man kann das vielleicht am Beispiel der Tapferkeit und der Feigheit ganz gut benennen. Also wenn ich meinen Kopf riskiere, nur um jemanden zu beeindrucken oder um mir selber cool vorzukommen, dann ist das Übermut. Aber wenn ich andererseits nie aus meinem Zimmer rausgehe und mich überhaupt nichts traue im Leben, dann ist das auch nicht gut. Wenn diese Feigheit einerseits, Übermut andererseits in einem guten Verhältnis stehen und sich in einer schönen Tapferkeit finden, dann ist das genau der Richter Orthos-Logos und eine Richtschnur für die Ethik, für das praktische Verhalten. Gut, wichtig auch für die Bezeichnung, also für die Terminologie, ist, was die Stoa, wie der Begriff Logos in der Stoa aufgenommen wird. Da ist es so, dass sozusagen Logik, auch die Dialektik und die Grammatik darunter zusammenfasst. Wir haben das schon bei der Dialektik ein bisschen gehört, das wächst also zusammen als Logik oder auch Dialektike. Daneben gibt es eben die Physik in der Stoa als das, was sich mit der wirklichen Welt, sozusagen mit der Natur beschäftigt. Wichtig da beim Begriff des Logos, dass er die Stoa an Heraklit anknüpft, also der Logos ist das weltimmanente Gesetz, auch da wieder das Weltfeuer, dasjenige, was die Welt am Atem hält, also das Pneuma, der Geist, Pneuma wird ja auch als Geist übersetzt, der in allem Lebendigen wirkt und sozusagen die Weltseele, wie wir heute vielleicht sagen werden, darstellt. Wird auch als Gott bezeichnet, wird auch als Zeus bezeichnet, der griechischen Theologie zufolge. Die Weltseele ist zugleich diejenige oder der Logos, eben in stoischer Sicht, in Sicht der Stoa, ist zugleich verantwortlich für die Vorsehung und für das Schicksal, dass also den Menschen ein bestimmtes Schicksal zugewiesen ist auf ihrem Lebensweg. Auch bei der Stoa gibt es den Terminus des Logos Orthos, des richtigen Logos. Und da sind wir jetzt ein bisschen wieder bei Heraklit und Parmenides. Wenn es dem Einzelmenschen gelingt, seinen Logos, seine Seele, seine Vernunft mit der Weltvernunft, mit der Weltseele in Einklang zu bringen, seinen Ort darin zu finden und sich dem Ganzen gemäß richtig zu verhalten, dann hat er auch seine höchste Daseinsform gefunden. Das ist die Meinung der Stoa. In der Septuaginta, also in der Übersetzung, der griechischen Übersetzung des hebräischen Alten Testaments, kommt Logos als Wort Gottes vor und daran anknüpfend ist dann die die Bedeutung im Neuen Testament, am Beginn des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort. Ja, da steht im griechischen Originaltext Logos. Wobei natürlich für den Griechen in Logos jetzt nicht nur das, im Anfang war das Wort. Puh, da tun wir uns ein bisschen schwerer, das jetzt also im Deutschen gut zu verstehen. Es gibt auch bei Faust eine sehr bekannte Stelle, wo er versucht, das ein bisschen zu interpretieren, was kann das heißen. Wenn es im griechischen Originaltext heißt, im Anfang war der Logos, dann schwingt da einfach viel, viel mehr mit und gibt es also stärkere Resonanz sozusagen im Verstehen. Wenn wir jetzt diese ganzen Bedeutungen von Logos ein bisschen genauer uns angesehen haben, dann glaube ich, können Sie verstehen, worauf ich da hinaus will in dem Zusammenhang. Also Beginn des Johannesevangeliums natürlich sehr, sehr wichtig geworden in unserer christlich geprägten Kultur. Ja, es gibt also bei anderen, bei vielen Philosophen gibt es also Bezeichnungen oder Definitionen, was mit Logos jeweils gemeint ist. Einfach ein ganz wichtiger, zentraler Begriff der Philosophie, schon in der Antike. Im Terminus Logik, also auch Logik kommt natürlich, wie die Grammatik zum Beispiel, oder wo haben wir es noch gehabt, die Dialektik, kommt von Logikē Techne, ja, die logische Kunst sozusagen. Ja, deswegen kommt dieses K am Schluss hin, dieses Kappa, die Logik, Logikē Techne. Also in dem Begriff der Logik lebt es auch im lateinischen Umfeld eigentlich weiter. Und daran anknüpfend haben wir, wenn wir jetzt rein auf den Terminus gehen, wo gibt es Log oder Logos oder sowas in unserem Umfeld, ist das, muss man sagen, nur im Terminus Logik. Die griechischen verwandten Wörter logizomai rechnen, logikos zum Reden, zum Logos gehörig, die Rechnung logismos oder der logographos, der Redenschreiber. Wir haben im Deutschen eine Menge Wörter, wo das da drinnen steckt. Wir sehen das nicht immer gleich. Zum Beispiel in allem, was auf Log endet. Der Katalog zum Beispiel. Katalog heißt wörtlich die Herzählung. 1, 2, 3, 4, 5. Es gibt also zum Beispiel, wir haben einen roten Pullover, wir haben einen grünen Pullover, einen braunen Pullover, einen grauen Pullover. Das wäre in Griechisch ein Katalog. Ich zähle Ihnen alle Pullover auf, die Sie bei mir kaufen können. Dass dann diese gedruckte Version des Katalogs oder Online-Katalog aus dem Begriff herkommt, kann man sich leicht vorstellen. Der Prolog ist die Vorrede, bevor es wirklich losgeht. Pro haben wir schon immer wieder gehabt. Analog ist die entsprechende Rede. Biologie, Meteorologie, da sehen wir das Logie hinten. Wir haben immer wieder gesagt, das ist die Wissenschaft von, die Lehre von, Biologie ist die Lehre vom Leben. Tatsächlich ist es eigentlich, Sie haben es jetzt ein bisschen verfolgt, die Rede vom Leben, ja, oder die Kunde in weiterer Folge. Also Logos heißt eigentlich nicht Lehre, sondern eben Herzählung, aber wir haben es jetzt ewig genug besprochen. Das logistisch davon kommt der Logarithmus. Arithmos ist die Zahl auf Griechisch, also die Rede von der Zahl, Logopädie. Die Paispaidos, das Kind, und Logos ist hier das Wort, dass man mit dem Kind Worte reden übt. Logopädie, die Logorö kennen Sie vielleicht auch, wenn nicht, das ist sozusagen der Wortdurchfall. Menschen, die einfach zu viel sprechen. Letzter Punkt für heute. Es gibt ein englisches Wort, das heißt Logotype. Logotype. Typos ist griechisch der Schlag. Typos, der Schlag, der Menschenschlag, der Typ, können Sie jetzt analog auch formulieren. Logotype wäre sozusagen, also Typ als Gestalt, und Logotype die Wortgestalt, dass ich versuche, mit einem Wort eine Gestalt zu bilden, die dann irgendwie wiedererkennbar ist. Also ich habe eine Firma, die hat einen bestimmten Namen, ich schreibe diesen Namen so, dass man es sich merken kann. Ich habe eine Autofirma, die heißt Schnell, und dann schreibe ich halt das Wort Schnell, so dass es ausschaut wie ein Auto. Ja? Das wäre der Grundgedanke von Logotype. Was davon herkommt, und damit mit dieser großen Einsicht möchte ich die heutige Lehrveranstaltung beschließen, ist das Wort Logo, also das wir alle kennen, ein Logo für eine Firma, kommt aus genau dieser Herleitung. Ich hoffe, Sie haben damit viel Freude, und diese Freude hält 2 Wochen an. Wir sehen uns in 2 Wochen von heute. Danke für die Aufmerksamkeit.
Bei der Prüfung, ja. Was muss ich dann alles wissen von dir?
Naja, das kommt auf einmal die Note zu haben. Es ist so, ich habe sie auch am Anfang gesagt, schon vor der Prüfung noch mal ganz genau. Wenn Sie nur ein Genügend haben wollen.
Deutsche Übersetzung, naja, das möchte ich ein bisschen mehr.
Ja, ja. Ist es so, dass es werden Begriffe kommen. Ja? Und ich habe gesagt schon, es sind ungefähr 60%. Ja?
Ja. Also
von der Endnote, die anderen Sachen werden Transkription sein und sonstige Wissensfragen.
Ja.
Die Begriffe selber machen ungefähr 60% von der Prüfungsbewertung aus. Und da ist es so, dass Sie einfach Informationen